Hallo, Jitte hier. Folge 5 von Expedition Investment. Heute geht es um Männer und Frauen und um Geld. Wir wollen herausfinden, ob Männer und Frauen das Thema Geldanlage eigentlich unterschiedlich angehen. Also ob sie wirklich verschiedene Interessen beim Investieren verfolgen. Dazu haben wir wieder mit Expertinnen gesprochen, die das jeden Tag bei ihrer Arbeit beobachten und gut beurteilen können. Zum Beispiel Finanzplanerin Lisa Hassenzahl, die mit ihrem Unternehmen Her Family Office Anlageberatung speziell für Frauen macht. Sie sagt,
wir haben häufig ein deutlich höheres Informationsbedürfnis als Männer. Wir können Entscheidungen erst treffen, wenn wir sie 100% perfekt treffen können. Und das ist bei den Finanzen eben ganz besonders stark ausgeprägt.
Oder Jasmin Kaya-Tautz, Investmentberaterin bei Morgenfund.
Wenn man über Geldanlage spricht, zeigen sich sehr interessante Unterschiede im Erleben und Verhalten von Männern und Frauen. Und das ist aus meiner Sicht gar nichts Schlechtes.
Martin, was meinst du? Glaubst du, es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen uns beiden beim Thema Geldanlage?
Auf jeden Fall. Oder doch nicht. Also, lass uns das heute mal rausfinden.
Ah, nicht nur das. Wir sprechen auch darüber, in welche Bereiche Männer und Frauen am liebsten investieren.
Und warum es für die meisten Frauen viel schwieriger ist, die Rentenlücke zu schließen. Die Rentenlücke, ihr wisst noch, das ist die Differenz zwischen dem letzten Nettoeinkommen und der gesetzlichen Rente.
Außerdem gehen wir der Frage auf den Grund, warum sich auch viele junge Frauen bereits vor Altersarmut fürchten und geben Tipps, wie sie mit einfachen Mitteln dagegen steuern können.
Alles klar, Birte? Geht's los?
Geht los. Die Expedition geht weiter. Folge 5. Investieren Frauen und Männer unterschiedlich? Das finden wir heraus.
Und Abflug.
Also Birte, sag mal. In was du denn so investierst? ETF, Aktien, Anleihen, dies, das, Tagesgeldkonto?
Ich bin ja großer Fan der gemischten bunten Tüte vom Kiosk. Und mein Depot sieht halt auch so aus. Von vielem bisschen. So aktive Aktien, Anleihen und Mischfonds sowie passive ETFs. Und den Journalistenklassiker, die Presseversorgung. Und ja, ich habe da auch noch so einen alten Riester-Rentenvertrag, aber der ruht mehr oder weniger. Aus Gründen. Und du, Martin, wie sieht's da bei dir aus?
Also Birte, bei mir ist es tatsächlich so, nicht, dass du dich jetzt wunderst. Ich besitze ETFs, sogar auch so richtig breit gestreut und dann aber auch mit ein bisschen Satellite dabei. Das ist aber nicht mir zu verdanken, sondern meine Frau hat sich vor ein paar Jahren hingesetzt und hat sich über Finanzprodukte informiert, hat für uns investiert. Ich musste tatsächlich nur noch, also weil wir natürlich ein Gemeinschaftskonto haben, nur noch sagen, ja. Und mehr habe ich auch nicht gesagt, weil ich ja keine Ahnung habe. Und dann habe ich mir gedacht, oh, wo wir schon investieren, da kann ich auch mal irgendwie, vielleicht habe ich ja eine Intuition, da suche ich eine Einzelaktie aus, ne? So eine richtig schöne Intuition. Und dann hat die Frau gesagt, na gut, und mach das mal. Und die schmiert richtig schön ab, die Aktie. Ich sag nicht, was es ist, aber die schmiert richtig ab. Und schon lange. Ich habe auch keine Hoffnung mehr. Genau, aber heute geht's ja nicht nur um uns, sondern
für diese Folge von Expedition Investment wollten wir auch wissen, was andere Männer und Frauen bei der Geldanlage beschäftigt. Unser Redakteur David ist dafür mal wieder um die Häuser gezogen und hat HamburgerInnen gefragt, worin seid ihr investiert, beziehungsweise was ist euch dabei wichtig? Hören wir mal rein.
Ich habe 2 Bausparverträge und investiere in Fonds. Tatsächlich sind das so Green-Fonds, also tatsächlich frei von Rüstung und in Unternehmen wird dann investiert, die sich für Nachhaltigkeit interessieren und einsetzen.
Ja, also ich habe das Glück, das alles tatsächlich gemeinsam mit meinem Mann entscheiden zu dürfen. Und da sprechen wir tatsächlich eine Sprache. Wir haben 2 gemeinsame Immobilien, in der einen leben wir und die andere vermieten wir. Und ansonsten mag ich es tatsächlich im Hier und Jetzt zu leben. Und wenn ich Geld übrig habe, dann investiere ich das in Reisen für mich, das Leben leben.
Also ich privat investiere in Staatsanleihen durch einen Vertreter, durch meine Bank. Und zusammen mit meiner Freundin haben wir ein bisschen Geld in Kryptowährungen investiert.
Ja, ich investiere gemeinsam mit meinem Mann. Und wir haben zu zweit die Entscheidung getroffen. Jetzt neulich erst hatten wir die Auswahl zwischen verschiedenen Anlagemodellen. Die eine war, würde ich sagen, ja, eher als nachhaltig bewertet und die andere eher als risikoreicher bewertet. Und wir haben uns da auch eine Beratung geholt und auf Basis dieser Beratung dann entschieden für eine eher als risikoreich eingeordnete Anlage mit ETFs, mehrheitlich basierend auf dem MSCI World und noch anderen Faktoren zu dann 20-30%, die ich gerade gar nicht so genau zusammenkriege?
Auch noch nicht seit langem, aber habe ich so einen Sparplan für ETFs, 3 verschiedene ETFs. Ziemlich das meiste habe ich ehrlich gesagt immer noch in diesen Tagesgeldkonten. Weil bei mir es auch noch so ist, dass ich so ein bisschen Angst vor dem Risiko habe. Ich habe mal früher mit einem Freund so ein bisschen diese Optionsscheine ausprobiert, ohne es zu verstehen. Alles verloren und seitdem bin ich ganz vorsichtig. Ist wieder ganz falsche Richtung, finde ich. Ich versuche jetzt wieder schrittweise mehr zu machen. Aber ich glaube, mit ETFs fährt man da ganz gut.
Ja. Grob gesagt sind Optionsscheine wie Wetten auf Aktienkurse. Du kaufst das Recht, später Aktien zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn du richtig wettest, gewinnst du. Wenn nicht, verlierst du. Man hört schon, das ist ein äußerst spekulatives Finanzinstrument. Jetzt aber erstmal ein kleiner Break mit kurzen Infos zu Morgenfund und Xtrackers, den beiden Sponsoren der Expedition Investment. Xtrackers ist die globale Plattform für ETF- und ETC-Lösungen der DWS und in diesem Bereich der größte deutsche Anbieter. Xtrackers bietet dir kosteneffiziente Produktlösungen, die sämtliche Märkte, Anlageklassen und Regionen umfassen. Auf xtrackers.de findest du viele Infos rund um das Thema Investieren mit ETFs. Auf morgenfund.com bekommst du Zugang zur digitalen Vermögensverwaltung und natürlich zu vielen Fonds und ETFs von verschiedenen Anbietern. Und das im Moment ganz ohne Transaktionskosten bei Einmalanlagen und Sparplänen. Übrigens, Expedition Investment hat sich etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Anstatt einer 11. Folge haben wir für den 30. September um 18 Uhr eine Live-Session für euch organisiert. Ihr könnt live alle Fragen stellen, die euch unter den Nägeln brennen oder diese sogar bereits vorher einreichen. Martin und ich sitzen mit den ETF- bzw. AnlageexpertInnen von Xtrackers und Morgenfund im Studio und stehen euch Rede und Antwort. In den Shownotes findest du die Links zu Xtrackers und Morgenfund und zur Anmeldung für die Live-Session. Bitte bedenke immer, Investitionen unterliegen Risiken. Bei dem gerade gehörten Beitrag handelt es sich um eine Werbemitteilung, herausgegeben von der DWS International GmbH und der Morgenfund GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Ja, ich finde, hat uns David auf jeden Fall von seiner Straßenumfrage einen richtig bunten Blumenstrauß mitgebracht. Positiv zu hören, dass viele ihre Entscheidung wohl gemeinsam treffen mit ihren Partnern. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja,
und ich fand es auch interessant, dass ja doch offensichtlich auch Frauen sich mit der Finanzplanung beschäftigen, denn denen wird ja gerne nachgesagt, dass sie das eher zu wenig tun. Dabei sind es heutzutage ironischerweise oft Frauen, die im Alltag viele der finanziellen Entscheidungen treffen. Laut einer Studie von UBS Investors Watch managen 85% der befragten Frauen die täglichen Ausgaben, entscheiden 83% über größere Anschaffungen oder entscheiden bei diesen Anschaffungen mit und bezahlen 80% die Rechnung. Die Studie ist zwar aus dem Jahr 2019, aber die Daten gelten weiterhin, wie Lisa Hassenzahl mal in einem Vortrag betont hat.
Ja, durchaus spannende Zahlen. Überschneidet sich so ein bisschen mit dem, was ich so in meinem Bekanntenkreis teilweise erlebe, auf jeden Fall. Aber wie kommt man dann zu der Aussage, dass Frauen sich also weniger mit ihrer Finanzplanung beschäftigen?
Das liegt wohl daran, dass Frauen ihre Ziele anders formulieren als Männer. Also weniger konkret auf eine Anlagemöglichkeit bezogen und dafür stärker auf die Lebensplanung ausgerichtet.
Ja, okay. Und das heißt?
Sie wissen ja, eine Frau hat 2 Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Ah, die guten alten Zeiten, in denen der Mann sagt, was die Frau denkt. Aber zurück in die Gegenwart und zu unserer Studie. Wichtige langfristige Ziele sind heute zum Beispiel Planung des Ruhestands, das sagen 76%, Absicherung bei Pflegebedürftigkeit, 72%, sowie die Familie und sich selbst gegen Risiken absichern, 68%. Dadurch entsteht aus Sicht von Lisa Hassenzahl das Missverständnis, dass Frauen kein großes Interesse an der Finanzplanung haben.
Ja, das klingt super plausibel. Aber vielleicht ist es auch nicht nur das, sondern ein Stück weit auch die Sozialisation. In der Babyboomer-Generation, ja, da waren die Rollen ja meistens so verteilt, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Familie, der Mann ist auf der Arbeit, verdient das Geld.
Stimmt. Damals hatten Frauen kaum Zugang zu Anlagen oder zu familiären Konten, sondern bekamen Taschengeld oder Haushaltsgeld von ihren Männern. Das wandelt sich zwar seit einiger Zeit, wirkt aber mit Sicherheit auch immer noch nach.
Ja, also bei mir zu Hause war es zum Beispiel so, also im Vergleich jetzt zu unsere Nachbarn, da waren meine Eltern so super kooperativ miteinander. Dann natürlich ist mein Vater ist arbeiten gegangen, das war noch die Generation, meine Mutter ist zu Hause geblieben. Und eigentlich haben die aber so wirklich alles gemeinsam entschieden. Nur irgendwie die Finanzprodukte, die hat mein Vater dann einfach so gekauft. Und da musste sich meine Mutter dann später erstmal tatsächlich reinlesen, was sind das für Aktienprodukte, die wir da haben. Und die performen ja gar nicht gut oder so, ne, weil das irgendwie damals wohl gar nicht im Mindset war. Ne? Da kann man den Leuten vielleicht auch keinen großen Vorwurf rausmachen. Das war einfach so auch gelernt, ne? War ja auch so sozialisiert. Und na, aber wir springen jetzt mal ins Hier und Heute und Birte, das hat sich hoffentlich geändert mittlerweile.
Genau, denn wenn man sich eine aktuelle Studie zur Geldanlage anschaut, dann gibt's schon Unterschiede. Männer sind demnach eher bereit, bei der Geldanlage ein höheres Risiko einzugehen und sind dadurch auch eher bereit, ihr Geld in Aktien anzulegen. Laut Studie sind das 28%. Der Anteil ist bei Frauen mit 22% etwas geringer.
Ja, wirklich riesig ist der Unterschied jetzt aber nicht. Also nach meinem Gefühl.
Ja, das stimmt schon. Da kommt wahrscheinlich generell das deutsche Sicherheitsdenken mit ins Spiel und eine gewisse Skepsis Aktien gegenüber. Aber was ich an dieser Studie schon sehr spannend fand, eine hohe Rendite ist 16% der Männer wichtig, aber nur 5% der Frauen. Wenn es allerdings um die Flexibilität der Anlage geht, liegen die Frauen mit 29% vor den Männern mit 20%.
Okay, also Frauen ist Flexibilität wichtig, Männern die Rendite. Das klingt jetzt aber auch wieder nach einem Klischee, vielleicht nach einem neuen Klischee. Gibt ja bestimmt auch viele, die grundsätzlich eher in risikoaverse Anlagen gehen, je nach Lebenssituation und ihre Anlagen auch teilweise öfter durchdenken, oder?
Ja, garantiert. Zeigt eben eher eine Tendenz auf.
Also auch interessant, aktuelle Studienergebnisse zeigen, dass Männer und Frauen bei Themen wie Lebensversicherung, Bausparvertrag oder Investieren in Fonds durchaus die gleichen Interessen haben und zu gleichen Teilen investieren. Aber bleiben wir nochmal bei den Unterschieden. Also wir haben ja auch am Anfang viele Frauen gehört. Ist das denn jetzt so, dass Frauen, die in Beziehung sind, so wie in dem Beispiel, was ich gesagt habe, wie früher die Männer, eigenmächtig Entscheidungen treffen oder beziehen die da in Partnerschaften immer ihren Partner mit ein? Muss der immer noch was dazu sagen, so nach dem Thema, ohne Männer geht es nicht?
Es würde gehen. Ich bin aber jemand, der immer gerne auch die Meinung des anderen Geschlechtes mit einbezieht, insbesondere nicht nur bei Finanzthemen, sondern wenn man natürlich in einer glücklichen Ehe lebt. Männer denken bei Anlagen anders und Frauen auch. Und ich bin der Meinung, man kann da immer aus beiden Seiten einen guten Kompromiss, einen guten Konsens finden und auch von Männern ganz klar viel lernen bei dem Thema.
Das war nochmal Jasmin Kaya-Tautz von Morgenfund, die täglich Männer und Frauen beim Thema Geldanlage begleitet.
Ja, und Lisa Hassenzahl, die ihr zu Beginn auch schon kurz gehört habt, die sieht das ein bisschen anders.
Ich würde tatsächlich jetzt mal so weit gehen und die These aufstellen, wenn es einem Mann bedarf, um die Entscheidung am Ende tatsächlich zu treffen, dann ist wieder eigentlich die Situation, dass das Informationsbedürfnis dann doch nicht vollständig so entsprechend berücksichtigt wurde und die Darstellungen eben nicht so waren, dass Frau das auch versteht.
Ja, es scheint also ein gewisses Kommunikationsproblem zu geben. Da müsste man vielleicht auch mal nachfragen, ob da die Beratungsprodukte gar nicht gut genug sind. Aber vielleicht nochmal zu einem anderen Thema und zu den Unterschieden. Und könnte es vielleicht, das wollte ich ganz gerne von Lisa wissen, im Angang schon einen Unterschied zwischen Männern und Frauen geben? Also wie gehe ich auf so Finanzprodukte zu? Weil was ja zum Beispiel bei Männern oft sehr beliebt ist, sind ja Sportwetten. Und bei Sportwetten ist es so, viele Männer denken, sie hätten einen Vorteil, weil sie zum Beispiel Fußball spielen. Statistisch gesehen ist der Vorteil aber gar nicht existent. Aber das Selbstbewusstsein, was es mir gibt, dass ich sage, oh, ich spiele selbst Fußball, ich habe Ahnung, ich wette mal, gibt es vielleicht so ein Selbstbewusstsein auch im Umgang mit Finanzprodukten?
Dass Männer nicht nur im Bereich Finanzen, aber dort ist es eben hilfreich, über, ich will es jetzt mal ein bisschen spöttisch sagen, über so eine gesunde Portion Overconfidenz verfügen. Da haben Männer einfach einen riesengroßen Vorteil, weil sie bringen diese Confidence mit, wie wir sagen, das einfach zu machen und haben dann auch tatsächlich noch weiter darüber hinausgehend diese sehr beneidenswerte Kompetenz, wenn es schief gelaufen ist, dann reden wir einfach nicht drüber und wenn es gut gelaufen ist, erzählen wir es jedem.
Martin, ist das echt so?
Birte, teilweise ja.
Schau mal die Wahrheit, Totti. Wenn du in deinem Leben wirklich erfolgreich sein willst und alles erreichen willst, was du dir wünschst, dann musst du ein verdammtes, miserables, widerwärtiges, unerträgliches, dummes Arschloch sein, oder?
Wir gehen nochmal zum Thema vielleicht Sportwetten. Ich habe das früher öfter mal erlebt, wie beim Thema auf Fußball zu wetten oder Poker oder so. Und zwar, als ich noch ein bisschen jünger war. Jungs erzählen total gerne, wenn sie hier eine super Ahnung hatten. Oder wenn sie ganz, ganz haarscharf nur verloren haben, weil sie eine ihr witzige Kombination an Wetttipps hatten, die, wenn die aufgegangen wäre, hätten sie für 1 Euro 2.500 gekriegt und alles so. Aber wovon auf jeden Fall nie erzählt wurde, war vom Verlieren. Also was sicher häufiger passiert ist. Und der Eindruck war dann immer, du bist hier nur von Gewinnern umgeben.
Ich frage mich ja, ob Risikobereitschaft eigentlich grundsätzlich als gut oder schlecht kategorisiert werden kann. Ja, wer viel riskiert, kann viel verlieren, aber eben auch viel gewinnen. Und auch wenn Forschungsergebnisse das zwar belegen, das mit der größeren Risikobereitschaft bei Männern, das will mir irgendwie dann doch noch nicht so ganz einleuchten. Und ich meine, so groß war der Unterschied dann ja auch gar nicht.
Wenn ich einer Frau erkläre, warum sie das Risiko eingehen soll, sind Frauen mindestens genauso risikobereit. Also grundsätzlich zu sagen, Frauen sind nicht bereit, Risiken einzugehen, stimmt sicher nicht. Aber ja, Männer tun sich deutlich leichter. Das ist definitiv der Fall.
Ein Grund für das Konzept erkläre ich mir gern aus der Psychologie. Das nennt sich die Verlustaversion. Die Verlustaversion besagt, dass Verluste stärker wahrgenommen werden als Gewinne. Bei Männern und Frauen ist die Verlusttoleranz im Allgemeinen grundsätzlich sehr gering ausgeprägt. Studien beweisen aber auch, dass die Verlusttoleranz bei Frauen deutlich geringer ausgeprägt ist als bei Männern. Das heißt, Frauen investieren einfach vorsichtiger.
Es gibt also eine unterschiedliche Verlusttoleranz, aus der dann natürlich auch folgt, dass man viele Frauen vielleicht eher nicht mit der Verlockung hoher Rendite ansprechen kann, sondern eher mit Produkten, die auf Sicherheit ausgerichtet sind. Also sind wir jetzt hier wieder beim Thema Ansprache oder nicht, Jasmin?
Im Grunde ist es wichtig für Frauen, dass sie eine ganz besondere Art der Ansprache benötigen, dass sie sich insbesondere auch trauen, über das Thema zu sprechen. Nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern, je nachdem, wie jede Person individuell eingestellt ist. Ich habe auch Kunden, die wollen bewusst nicht mit mir sprechen und sagen, sie hätten gern einen Kollegen von mir in der Leitung, ja, wenn es ums Thema Anlage geht. Auch das habe ich. Oder ich habe Anlegerinnen, die mich anrufen und mir mitteilen, dass sie von ganz, ganz tollen ETFs und Fonds von dem Kumpel gehört haben und wollten hierzu noch eine Meinung von mir. Am Ende muss es eine gesunde Mischung sein. Die Frau muss sich mit der Person, mit der sie spricht, über das Thema sich wohlfühlen, aber nie außer Acht lassen, dass es enorm wichtig ist, dass sie sich auch individuell mit dem Thema auseinandersetzt und weiß, was sie will und wofür sie sparen und anlegen möchte.
Der oder die Anlegerin muss sich also bei der Person, mit der sie spricht, wohlfühlen. Ganz klar, wenn es um Finanzgeschäfte geht. Aber was ich von Jasmin nochmal wissen wollte, was sie gerade eben gesagt hat, die Ansprache muss eine andere sein. Das wollte ich von ihr nochmal genauer wissen.
Na, dann erzähl mir doch mal was von dir.
Ich bin definitiv der Meinung, dass Frauen eine andere Ansprache beim Thema Finanzen benötigen als Männer. Und darauf müssen sich die Finanzdienstleister immer mehr einstellen. Wir leben, oder ich kenne auch viele Wettbewerber, die den Ansatz Woman for Woman leben. Das heißt, das Thema Finanzen, Anlage für Frauen greifbarer zu machen, indem eine Frau repräsentativ als Beispiel voranschreitet und dafür kämpft, dass Frauen hier ihr Finanzwissen oder die Bildung dazu stärker untermauern.
Okay, Frauen und Männer sind unterschiedlich und reagieren auch unterschiedlich, wenn es um Finanzdienstleistungen geht. Wir wollen von Jasmin und Lisa aber einmal ganz genau wissen, in welche Bereiche oder in welche Themen investieren Männer und Frauen denn genau?
Männer fragen sehr oft beispielsweise nach Rüstungsaktien nach, ja. Diese Frage habe ich bisher seit der bedauerlichen Situation, die uns hier in Europa begleitet, von keiner Frau gehört. Ich wurde von keiner Frau angesprochen, ob es denn auch die Möglichkeit gibt, in Rüstungsindustrie zu investieren. Das soll jetzt nicht vorurteilhaft klingen, aber auch das zeigt ja schon die Neigung, welche Interessen Frauen haben bei der Anlage, nämlich weiche Faktoren, Nachhaltigkeit, soziales Engagement, ESG, und Männer gehen eben mehr in die Richtung, wo kann ich vielleicht relativ schnell mit einer Anlage viel Rendite erwirtschaften und viel Geld machen. Und das sind elementare Punkte bei der Ansprache, dass man weiß, wo liegen die Interessen von Frauen und wie können wir die Frauen in dieser Form ansprechen und vor allen Dingen, was können wir tun, damit eine Frau motiviert ist, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern. Und da bin ich ganz klar der Meinung, Frauen brauchen eine andere Ansprache.
Die Frage ist natürlich, wenn die Ansprache anders sein sollte, soll auch das Produkt ein anderes sein? Soll das Produkt anders und spezieller auf die Zielgruppe Frau zugeschnitten sein, Jasmin?
Es gibt mittlerweile auf dem Markt genug Produkte, die genau die Themen, die Frauen möglicherweise ansprechen, so wie ich es in meiner Branche lebe und erfahre, um es zu wiederholen, soziale Projekte, Nachhaltigkeit, ESG, Engagement, Klimawandel. Diese Produkte gibt es mittlerweile auf dem Markt en masse. Insofern braucht es da keine anderen Produkte. Es ist, denke ich, eine gesunde Mischung, dass auch eine Frau verstehen muss, dass jetzt ein breit aufgestreuter ETF, der in weltweite Aktientitel oder Unternehmen investiert, genauso ESG und nachhaltig sein können und kann, wie jetzt beispielsweise ein Produkt, das lediglich in Umwelt- und soziale Faktoren investiert. Also die gesunde Mischung macht's, die Produkte sind vorhanden.
Es geht nicht, ist wirklich auch wichtig, darum, dass Frauen andere Produkte bräuchten, sondern es geht um die Ansprache, es geht um die Art der Gesprächsführung, wie gesagt auch um die Inhalte, also viel, viel stärker finanzplanerische Themen, viel, viel stärker das große Ganze. Aber was wir sicherlich nicht brauchen, ich würde sogar so extrem formulieren, sind irgendwelche Finanzprodukte für Frauen, die dann vielleicht sogar, wie wir es aus anderen Bereichen der Konsumgüter kennen, nur weil sie für Frauen sind, auch noch teurer sind. Das wäre natürlich genau der falsche Weg und den brauchen wir sicher nicht.
Bei einem Termin habe ich dazu mal die schöne Formulierung des rosa Deckmantels gehört. Damit sind Produkte gemeint, die nur eine andere Verpackung haben als männliche und möglicherweise dadurch sogar teurer sind, obwohl gar nichts anderes drin steckt.
Oh, das klingt nach Gender Pricing oder Pink Tax. Also, dass Frauen für Produkte einfach mehr zahlen müssen als Männer.
Ja, genau das. Wie Lisa Hassenzahl auch gerade schon gesagt hat, sollte es stattdessen mehr auf die Ansprache ankommen. Menschen sind nun mal unterschiedlich und entsprechend sollte auch die Herangehensweise unterschiedlich sein. Ich würde gerne noch mal auf die eine Studie zurückkommen, über die wir vorhin schon geredet haben. Tatsächlich haben wir über die größte Differenz laut Umfrage noch gar nicht gesprochen.
Boah, interessant. Was ist die größte Differenz?
Die besteht im Hinblick auf eine Absicherung für die Zukunft. 54% der befragten Frauen befürchten, dass ihre Geldanlagen später nicht ausreichen werden, um ihren derzeitigen Lebensstandard zu halten. Bei den Männern sind es 41%.
Also mehr als jede zweite Frau. Das erklärt dann natürlich auch die wachsende Zahl an Frauen, die sich mit Finanzprodukten auseinandersetzen. Und die Zahl wird in den nächsten Jahren sicherlich auch noch steigen. Denn je mehr ich die Altersarmut fürchte, desto mehr bin ich doch daran interessiert zu investieren, um die Rentenlücke später schließen zu können.
Bevor ich jahrelang da rumlaufe und mir da riesengroße Gedanken mache, gehe ich es lieber früher an, weil wir auch zunehmend, das muss ich auch sagen, viele junge Frauen haben, die schon mit Anfang, Mitte 20 wirklich mit in größter Sorge sind um ihre Altersvorsorge und eben gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und da denke ich dann immer, es ist besser, sich früh damit zu beschäftigen, sowieso, aber vor allem auch, damit die nicht die nächsten 20 Jahre wie mit so einem Damoklesschwert über dem Kopf durch die Gegend laufen und eigentlich bei jeder Ausgabe denken, oh, das sollte ich mir besser nicht leisten, weil sonst lebe ich am Ende in Altersarmut.
Die Sorgen sind dabei auch berechtigt. Laut Statistischem Bundesamt liegen die Renteneinkünfte von Frauen um 29,9 Prozentpunkte unter denen von Männern. Das liegt unter anderem daran, dass Frauen im Durchschnitt ja schon deutlich weniger Lebenseinkommen als Männer haben.
Ja, weil sie im Vergleich noch erstens weniger verdienen und weil sie zweitens mehr der unbezahlten Care-Arbeit leisten, also sich um die Erziehung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen kümmern.
Und das wird ja wahrscheinlich auch leider so bleiben.
Ja, ich finde ein super wichtiges Thema. Birte, erlaubst du, wenn wir einen kleinen Exkurs machen?
Aber gerne.
Super. Denn das hängt ja natürlich auch mit dem System und politischen Entscheidungen zusammen. Also gibt es zum Beispiel einen Willen, Männer und Frauen gleichen Zugang zur Arbeit zu ermöglichen? Und da muss ich sagen, eher nicht. Denn beispielsweise haben wir ein Kita-System, bei dem man teilweise schon von Glück sprechen kann, wenn beide Partner, egal welchen Geschlechts, Vollzeit arbeiten gehen können. Da wird gar nicht investiert, es fehlen Plätze, das Berufsbild wird nicht gestärkt, der Betreuungsschlüssel wird immer schlechter.
Und so wird's wahrscheinlich dann auch meist die Frau sein, die halt eingeschränkt arbeiten geht, weil sie eben meistens auch in Berufen arbeitet, die schlechter bezahlt werden und dann natürlich derjenige Vollzeit arbeitet, der mehr verdient. Das hat man ja auch während der Corona-Pandemie gesehen, in der viele Paare wieder in die alten Rollenmuster zurückgefallen sind.
Ja, wie hier zum Beispiel Investitionen, zum Beispiel in Kinderbetreuung, den Arbeitsmarkt prägen, das kann man ganz gut am Beispiel Schweden sehen. Starkes Kita-System führt zu durchschnittlich mehr Kindern und zugleich viel mehr arbeitenden Frauen.
Krass.
Ja, finde ich auch. Und deshalb sind natürlich hier langfristig gute Finanzprodukte so wichtig, denn gerade wenn für die Frauen weniger Einkommen zur Verfügung steht, dann ist das Bedürfnis, eine gute Entscheidung zu treffen, weil man vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, sie zu korrigieren, halt auch einfach größer. Also, Werte, gibt's da vielleicht gute Lösungen?
Ein tendenziell weibliches Angebot wäre also ein Modell, wie innerhalb einer Beziehung der Gender Pension Gap, also die Rentenlücke, ausgeglichen werden kann.
Aber es gibt ja auch vielleicht so ein Modell gemeinsames Nest, gemeinsames Invest. Ich nenne das jetzt einfach mal so und claim das direkt als Slogan.
Ja, über genau dieses Thema habe ich mich neulich bei einem Interview unterhalten. Und da kam heraus, das kann dann wieder schwierig werden, wenn man sich doch irgendwann mal trennt.
Okay.
Besser wäre es, wenn, jetzt ganz einfach gesagt, der Mann für die Frau in zum Beispiel einen ETF-Sparplan einzahlt, um das mehr an Care-Arbeit auszugleichen. Aber dann sollte auch darauf geachtet werden, diesen Sparplan aus der sogenannten Zugewinngemeinschaft auszuschließen. Denn sonst wird dieser Sparplan bei einer möglichen Trennung wieder aufgeteilt, obwohl er eigentlich für die Vorsorge der Frau gedacht war.
Okay. Ja, was kann ich denn jetzt für mein eigenes Anlageverhalten lernen? Sollte ich lieber, wie viele andere Männer, auch ein bisschen riskanter unterwegs sein oder lieber eher sagen, ich beschäftige mich stärker damit, diversifiziere stark, also easy, langer Horizont reicht mir, ich brauche kein Risiko.
Männer könnten zum Beispiel lernen, ihre Risikobereitschaft ein bisschen besser zu kontrollieren oder sich vielleicht stärker auf eine langfristige Strategie zu konzentrieren. Und Frauen könnten aus meiner Sicht, wenn sie auf Männer zugehen, davon profitieren, ihre Angst für Risiken zu überwinden und aber auch sich stärker mit verschiedenen Anlageformen auseinanderzusetzen, um das Portfolio vielleicht zu diversifizieren. Bedeutend an der Stelle ist, dass beide Geschlechter immer miteinander reden sollten, ob jetzt verheiratet, nicht verheiratet, völlig egal.
Martin, den Tipp können wir doch mal für uns mitnehmen. Du kümmerst dich um dein Risikoverhalten?
Genau, weil mein Spitzname während des Studiums war ja auch Safety First. Und worum kümmerst du dich?
Ich arbeite daran, vielleicht auch mal etwas risikoreichere Anlagen auszuprobieren. Zum Beispiel Kryptowährungen, das erschien mir bisher immer doch irgendwie ein bisschen unseriös.
Ja, mit Krypto ist das wirklich so eine Sache. Ich verstehe es immer noch nicht hundertprozentig, obwohl ich mich damit halt auseinandergesetzt habe. Und dann natürlich teilweise die Berichterstattung über Krypto in den Medien.
Crypto is the new Wild West.
The self-proclaimed Crypto King Aiden Pleturski likely won't be able to walk away from his many debts.
It's a new con that's cheating Canadians out of millions, built on romance, friendship and cryptocurrency.
Da hört man ganz oft von Krypto in Verbindung mit Erpressung und mit Geldwäsche und ganz viele negative Schlagzeilen. Aber ja, unsere Frage wird natürlich sein, stimmt das überhaupt?
Oder könnte Krypto vielleicht doch ein seriöses Investment sein?
Lass uns doch unsere Expedition mal weitermachen und gucken, wie das ist. Hast du eine Idee, wen wir dazu einladen könnten?
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Miss Krypto.
Wow, hört sich cool an.
Oder Mirko von Bitcoin2Go. Der wird uns nämlich zeigen, dass Kryptowährungen alles andere als Spielgeld sind.
Okay, Werte, dann sprechen wir uns nächste Woche und dann sprechen wir auch mit den Experten hoffentlich. Also, bis dann.
Alles klar, bis nächste Woche.
Expedition Investment ist ein Original Mint Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion und den Gästen ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Host Birte Penzorn und Martin Formig-Brückner. Redaktion David Siems. Schnitt und Produktion Yannick Fleming und Yoshimi Sarabia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns doch auch gerne auf TikTok oder Instagram. Lieber TikTok.